Im Sommer hat man uns erklärt, dass die Inzidenz als Leitwert ausgedient hat. Zum Glück, kann man nur sagen, denn sonst würden uns die aktuelle Inzidenz mehr als nur erschrecken müssen. Mit über 200 bundesweit sind wir bei einem Allzeithoch angekommen. Die Zahlen seien nicht vergleichbar, da die Inzidenzen auf eine geimpfte Gesellschaft treffe und das Gesundheitssystem somit nicht vor dem Kollaps stünde. Aber auch die Hospitalisierungsrate nimmt zu. Intensivmediziner warnen und fordern die Politik zum Handeln auf. Was also ist zu tun? Müssen Lockerungsversprechungen zurückgenommen werden, damit aus der vierten Welle kein Tsunami wird? Aus mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier bei uns im Studio sehr herzlich Michael Müller, den regierenden Bürgermeister von Berlin von der SPD. Herzlich willkommen an Sie. Und ich begrüße sehr herzlich Stefan Meyer, Staatssekretär im Bundesinnenministerium der noch geschäftsführenden Bundesregierung von der CSU. Herzlich willkommen an Sie beide.
Guten Tag.
Herr Müller, eigentlich hatten Sie wahrscheinlich gedacht, dass Sie sich jetzt mehr oder weniger auf Ihr Bundestagsmandat vorbereiten können. Aber jetzt kommt es ganz anders. Die Krise in Sachen Corona ist voll wieder da und Sie sind als regierender Bürgermeister da gefragt. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus im Moment?
Ja, mir ist nicht langweilig. Es ist viel zu tun und wir bereiten uns jetzt natürlich auch im Senat wieder auf die nächsten Wintermonate vor und wissen, dass wir einiges zu tun haben. Wir sind in einer täglichen Abstimmung und natürlich alles, was jetzt an Maßnahmen ergriffen werden kann, wollen wir auch nutzen. Wir werden ja aller Voraussicht nach einen anderen Rechtsrahmen haben durch Entscheidung des Bundestages und trotzdem haben wir ja Handlungsoptionen. Und so wie Sie es einleitend gesagt haben, wir sind nicht über den Berg. Die Inzidenz ist nicht mehr die alleinige Zahl, an der wir uns orientieren, aber sie ist besorgniserregend und wir sehen auch schon wieder Verstorbene auf den Intensivstationen.
Nach einem entspannten Sommer kann man also sagen, die Pandemie ist voll wieder da?
Sie war nie weg. Es ist oft ein Eindruck erweckt worden, als ob wir alles schon erreicht hätten in der Bekämpfung der Pandemie. Nein, wir haben viel erreicht, weil wir vielen Menschen das Leben retten konnten durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Auch der Impffortschritt war natürlich da und wichtig. Aber sie war nie weg, die Pandemie. Und wir sehen jetzt in den Wintermonaten, wo wieder mehr in den Innenräumen stattfindet, wo wir auch nicht nur durch die Situation bei uns, durch Reiserückkehrer zum Beispiel, durch Tourismus, was ja alles wieder angelaufen ist in den letzten Monaten, wieder eine Situation haben mit extrem steigenden Zahlen.
Herr Meyer, am Wochenende gab es wieder große Demonstrationen. Auch die sind wieder da. Nicht nur die Inzidenzen sind hoch, sondern die Demonstrationen sind auch wieder da. Wie sehr prägt die Pandemie das Verhältnis Bürger-Staat?
Ich bin der Meinung, dass es nach wie vor natürlich zu einer Zuspitzung auch in der Gesellschaft kommt. Und wir erleben natürlich im Rahmen der Pandemie eine Division innerhalb der Gesellschaft, ein stärkeres Auseinanderdriften in der Gesellschaft. Es ist natürlich vor allem sehr bedenklich, dass insbesondere jetzt auch wieder in Leipzig diese Großdemonstration stattgefunden hat, in einem Bundesland, in dem die Inzidenz auch wieder weit überdurchschnittlich hoch ist. Also es gibt offenbar wirklich gerade auch in den Gebieten, in den Bundesländern, in denen die Pandemie auch wieder deutlich stärker zuschlägt, immer noch eine kritische Masse an Unverbesserlichen, die wirklich auch beratungsresistent sind, was insbesondere auch die hohe Bedeutung des Impfens anbelangt, aber natürlich auch die jeglichen staatlichen Maßnahmen und Aktionen auch sehr ablehnen, teilweise sogar aggressiv und agitativ auch gegenüberstehen. Also die Pandemie hat natürlich erhebliche Schleifspuren hinterlassen. Ich glaube, das lässt sich jetzt schon feststellen. In der Bevölkerung natürlich, die allermeisten von uns sind ausgelaugt und sind der Pandemie überdrüssig. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die weit überwiegende Mehrheit auch noch sehr viel Verständnis hat dafür, dass es jetzt auch leider wieder restriktiver Maßnahmen bedarf, um die vierte Welle zu brechen und um vor allem auch zu verhindern, dass die vierte Welle aus dem Ruder läuft. Ich befürchte, dass wir den Höhepunkt der vierten Corona-Welle noch nicht gesehen haben, noch nicht erreicht haben. Und deswegen ist natürlich nach wie vor Vorsicht und Achtsamkeit das höchste Gebot.
Sie haben gerade gesagt, das hat Schleifspuren hinterlassen. Inwiefern hat sich denn das Grundverständnis von Freiheit zu Zeiten der Pandemie oder jetzt auch durch die pandemischen Maßnahmen, die man ergriffen hat, verändert?
Ja, ich glaube, dass uns allen auch unsere Freiheitsrechte deutlich bewusster geworden sind in den letzten 1,5 Jahren. Das ist ja oft im Leben so, dass man die Dinge erst dann zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hat oder vorübergehend nicht hat, wie jetzt im Bereich der vorübergehenden Einschränkung von Freiheitsrechten. Ich habe da auch persönlich nach wie vor für sehr viel Verständnis für Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich natürlich darüber mokieren, dass man Verwandte nicht treffen kann, dass man natürlich auch die Maske im öffentlichen Raum tragen muss, in geschlossenen Räumen tragen muss. Das ist eine Beeinträchtigung, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, die Maskenpflicht ist ein relativ mildes Mittel, was die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte anbelangt und der Persönlichkeitssphäre anbelangt. Aber natürlich habe ich vom Grundsatz her Verständnis für den Unmut, für den Unbill, der in vielen Bevölkerungsschichten vorherrscht. Gleichwohl bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es unsere wichtigste Aufgabe als politische Verantwortungs- und Mandatsträger ist, dass wir möglichst viele Menschenleben schützen und retten. Und das ist uns, glaube ich, nach wie vor, da nehme ich auch alle Bundesländer mit ein, aber auch die vormalige Bundesregierung, die jetzt geschäftsführend sich im Amt befindliche Bundesregierung, das ist uns auch in den letzten Monaten durchaus erfolgreich gelungen.
Na, da kommen wir später noch mal zu, Herr Müller. Sie waren in der Hochzeit der Pandemie teilweise Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sind jetzt noch Stellvertreter. Mhm. Markus Söder ist jetzt der Vorsitzende und fordert durchaus noch mal wieder ein
Treffen. Herr Wüst ist der Vorsitzende.
Wie bitte?
Herr Wüst ist der Vorsitzende aus NRW.
Stimmt. Aber Herr Söder hat jetzt noch mal gefordert, dass die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund noch mal sich trifft. Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Ich sage das vom ersten Tag an, man kann sich immer treffen und sich unterhalten, aber wir sind schon längst in der Phase, wo wir in den Bundesländern ja wieder handeln und wo wir auch die Maßnahmen, die jetzt nötig sind, umsetzen. Das, was besprochen werden könnte in einer Ministerpräsidentenkonferenz, sind zum Beispiel die Fragen der Finanzierung der Impfzentren oder der kostenlosen Bürgertests, ob man so etwas wieder einführen will. Und wir haben dazu noch nicht hinreichend auch erfahren, wie die Bundesregierung sich dazu stellt, wie und ob Dinge finanziert werden können. In dem Moment, wo man solche Beratungsgrundlagen hat, kann man auch wieder zusammenkommen. Aber in der konkreten Corona-Bekämpfung, glaube ich, wird jetzt durch die Entscheidung des Bundestages ein Rahmen gesetzt, an dem wir uns orientieren und das ja auch alle tun werden in den Ländern, sodass wir dazu nicht zwingend eine Ministerpräsidentenkonferenz brauchen.
Mhm. Herr Mayer, Ihr Parteifreund, der bayerische Gesundheitsminister Holitschek, sagte gerade, teilweise sei die Lage dramatisch und besorgniserregend. Trotzdem ist es keine wirkliche Chefsache mehr, das Thema Corona. Wie kommt das?
Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass der bayerische Ministerpräsident sich sehr nachdrücklich und auch vollumfänglich um diese Thematik kümmert. Also ich würde nicht diese These aufstellen wollen. Auf Bundesebene geht die geschäftsführende Bundesregierung ihren Amtsgeschäften sehr, sehr gewissenhaft und seriös nach. Also auch hier habe ich nicht den Eindruck, dass wir nicht in der notwendigen Seriosität und auch Agilität die Dinge angehen. Und das Zitat von Klaus Holitschek ist ja vollkommen zutreffend. Ich selbst komme aus einer Region mit weit überdurchschnittlich hohen Inzidenzien. Und bei uns sind die Krankenhäuser, die vor allem natürlich die Intensivstationen der Krankenhäuser nahezu voll. Und es gibt mittlerweile wirklich auch einen Pflegenotstand. Es gibt klaffende Lücken, was die Pflegekräfte insbesondere auf den Intensivstationen anbelangt. Also dieser klare Appell der bayerischen Staatsregierung, auch im Hinblick auf eine erneute Ministerpräsidentenkonferenz, kann ich vollkommen verstehen. Und mit Verlaub, Herr Müller, lieber trifft man sich einmal mehr als einmal zu wenig. Deswegen kann ich persönlich es nicht nachvollziehen, dass hier und in manchen Bundesländern die Zurückhaltung so groß ist, was eine erneute Ministerpräsidentenkonferenz anbelangt. Auch wenn Sie sagen, wir haben ja an sich einen gültigen Rechtsrahmen und jedes Bundesland kann für sicher seine Entscheidungen treffen, die es für richtig hält. Wenn hier doch von verschiedensten Seiten aus dieser dringende Appell getroffen wird, dass es eine erneute Zusammenkunft aller Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin gibt, dann würde ich mir schon wünschen, dass alle auch diesem Appell entsprechend auch Folge leisten und es alsbald eine erneut die Ministerpräsidentenkonferenz gibt.
Wir haben ja nur auch etwas gelernt in den letzten Monaten, nämlich, dass es eine große Erwartungshaltung gibt, auch der Bevölkerung. Wenn die Ministerpräsidenten mit dem Kanzleramt zusammenkommen, dann ist die Erwartungshaltung, dass daraus ganz konkret am nächsten Tag Maßnahmen folgen, die umgesetzt werden. Und genau in der Phase sind wir schon längst wieder. Die Maßnahmen, die wir bisher hatten, wie ein Lockdown zum Beispiel oder Einschränkung des Demonstrationsrechts, die wollen wir oder können wir alle auch gar nicht mehr ergreifen, weil der Rahmen nicht mehr da ist. Und alles, was darunter möglich ist, wird umgesetzt. Und insofern sage ich immer, nochmal, man kann immer miteinander reden, dem verschließen wir uns auch nicht. Aber es muss schon klar sein, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Und das ist, finde ich, im Moment nicht hinreichend geklärt.
Das ist nicht hinreichend geklärt.
Aber Herr Müller, mit Verlaub, ich gebe ja zu, es gab mal eine Phase, da gab es wirklich inflationär Ministerpräsidentenkonferenzen.
Über 30 in einem Jahr.
Aber jetzt schon seit längerem nicht mehr bezüglich dieses Themas Corona. Vor dem Hintergrund, glaube ich, ist die Situation jetzt schon eine andere. Vor allem auch angesichts dieser dramatischen Entwicklung der Inzidenzzahlen, zumindest in manchen Bundesländern. Aber auch, Frau Kolster, wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, auch was den Bundesdurchschnitt anbelangt. Und da kann ich diese Verweigerungshaltung bei manchen wirklich nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht ist es wichtig. Und ich sage auch ganz offen, selbst wenn der Rechtsrahmen momentan klar ist und jedes Bundesland für sich auch ordentlich agieren kann, dann ist der Flickenteppich nach wie vor sehr, sehr ausgeprägt und sehr groß. In dem einen Bundesland gilt eine 2G-Regelung, ein anderes Bundesland ist der Auffassung, man müsste überhaupt keine Verschärfungen vornehmen. Also da blickt kaum mehr jemand richtig durch. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wäre eine Abstimmung, eine Koordinierung unter den Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundesregierung sehr, sehr dringlich.
Da würde ich gerne noch mal nachhaken, Herr Müller. Erwarten die Menschen jetzt nicht auch, dass hier mit einer Stimme auch einheitlich gesprochen wird und man hört aus den Ländern doch sehr unterschiedliche Stimmen?
Ja, aber es ist ja doch eigentlich auch so wie in den letzten Monaten und das hat ja auch gut funktioniert. Wir gehen ja doch in den allermeisten Ländern jetzt diesen Weg, dass 2G eine deutlich größere Rolle spielt oder 2G-Plus-Testung sogar abgesichert, dass auch in den Schulen wieder Maßnahmen ergriffen werden. Und zum Schluss bleibt es immer dabei, dass unterhalb eines grundsätzlichen Weges, den alle einschlagen, von Bayern über Berlin bis Nordrhein-Westfalen, dass unterhalb dessen immer noch mal geguckt wird, wie ist die Situation vor Ort. Und ein Bundesland mit niedrigen Zahlen wird immer etwas anders reagieren als eins mit ganz hohen Zahlen. Der grundsätzliche Weg ist aber etwas, was alle mittragen. Und das ist auch jetzt wieder der Fall, ohne eine Ministerpräsidentenkonferenz, dass ja alle sehen, dass wir mehr tun müssen, um die Situation in den Innenräumen abzusichern, eben zum Beispiel mit 2G.
Liegt es auch daran, dass wir eine geschäftsführende Bundesregierung im Amt haben, dass es zurzeit keine solche Konferenz gibt?
Daran liegt es mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil. Die Bundesregierung, Bundesgesundheitsminister Spahn ist voll handlungsfähig. Die Kanzlerin ist voll handlungsfähig.
Wird er gehört?
Ich bin mir nicht so sicher.
Also die Handlungsfähigkeit, die möchte ich beiden wirklich in keiner Weise absprechen, ganz im Gegenteil. Also das ist aus meiner Sicht ein Fehlglaube, dass eine geschäftsführende Bundesregierung, was das akute Handeln in der Krise anbelangt, was das operative Handeln in der Corona-Pandemie anbelangt, hier schlechter aufgestellt sei als eine in Anführungszeichen mit allen Insignien der Macht ausgestattete Bundesregierung. Jetzt geht es nicht um Gesetzgebung, jetzt geht es nicht darum, auch neue Verordnungen zu erlassen, sondern jetzt geht es um ganz klares operatives Handeln, hands-on. Und das kann auch eine geschäftsführende Bundesregierung. Und ich möchte diesem Eindruck wirklich massiv entgegentreten, dass die jetzige Bundesregierung hier nicht vollumfänglich ihren Verpflichtungen nachkommt.
Die designierte Ampelkoalition wiederum hat angekündigt, dass sie die epidemische Lage, die ja Ende November ausläuft, nicht verlängern wird, die dann tatsächlich auch nicht mehr im Gesetz verankert ist. Ist das ein Fehler? Können wir uns das jetzt zur jetzigen Zeit schon leisten, das auslaufen zu lassen?
Ich finde das nachvollziehbar und das sage ich, obwohl ich auch zu denen gehöre, die immer wieder darauf dringen, dass wir einen entsprechenden Rechtsrahmen brauchen. Aber diese epidemische Notlage bedeutet ja, dass man über noch längeren Zeitraum die Grundrechte einschränken kann. Das ist es ja eigentlich, Demonstrationsrecht, ein Lockdown, das heißt wirklich Kontaktbeschränkung. Die Menschen müssen zu Hause bleiben. Und so eine Notlage, die Einschränkung der Grundrechte, kann man nicht ewig fortführen.
Keiner will die Einschränkung der Grundrechte ewig fortführen.
Naja, dann kann man es ja auch entsprechend aufheben. Nee, und das Entscheidende Länder ist aber ein Rechtsrahmen, auch der gerichtsfest ist, ein Rechtsrahmen für alle anderen Maßnahmen. Und genau das wurde sowohl schon vorgestellt von den Ampelkoalitionären, als dass es eben jetzt auch weiter diskutiert wird. Die Situation, die wir in den Ländern haben, lässt ja niemand unbeeindruckt. Und es wird weiter diskutiert, ob das, was vorgestellt wurde, noch mal angepasst werden muss oder ob es dann tatsächlich reicht an Maßnahmen. Und das ist auch richtig. Etwas anderes, Herr Mayer, man muss es an der Stelle wirklich sagen, auch wenn man alles sofort als Parteipolitik diffamieren kann. Aber wir reden darüber, ob nicht eine Ministerpräsidentenkonferenz Sicherheit geben sollte. Klarheit, wo geht es hin? Und dann sage ich schon mal, die Klarheit hätte man vom Bundesgesundheitsminister erwartet. Er war derjenige, der die Diskussion um die Notlage eröffnet hat und gesagt hat, wir brauchen sie nicht mehr. Er war der Erste. Er war derjenige, der gesagt hat, wir brauchen die Impfzentren nicht mehr. Da wäre Klarheit nötig gewesen, vom Gesundheitsminister zu sagen, doch, all das brauchen wir weiter und ich kämpfe dafür. Er hat es eingesammelt, andere haben entsprechend umgesetzt und jetzt sagt er, wir brauchen die Maßnahmen doch wieder und wir brauchen eine Ministerpräsidentenkonferenz, damit in den Ländern es auch vorangeht. So geht's nicht.
Also Herr Müller, die parteipolitische Note, die bringen Sie jetzt in die Diskussion, finde ich schade, weil die Krise nach wie vor zu ernst ist, als dass man sie irgendwie parteipolitisch missbrauchen sollte. Ich habe die Parteipolitik bislang hier vollkommen außen vor gelassen und sage auch zu, auch wenn Sie es anders halten, ich werde es auch weiterhin so tun.
Ja, ich auch.
Was den Bundesgesundheitsminister anbelangt, muss man sagen, die Aussage von ihm, dass die epidemische Notlage beendet werden könnte, stammte natürlich von vor mehreren Wochen, also noch weit vor dieser exponentiellen und dynamischen Entwicklung, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen erlebt haben. Sodass ich ganz klar zu der Auffassung komme, auch natürlich geprägt durch eine Region, aus der ich stamme, in der in meinem Heimatlandkreis derzeit die Inzidenz weit über 400 ist, im Nachbarlandkreis, der auch zu meinem Bundeswahlkreis gehört, 750, der steht an dritter Stelle aller Landkreise auf Bundesebene. Wie gesagt, die Ärzte rufen mich täglich an, die Klinikchefs, und sagen, wir brauchen Unterstützung durch die Bundeswehr, die wird uns nicht in ausreichender Weise zuteil, wir haben keine Pflegekräfte mehr. In dieser Situation, jetzt die epidemische Notlage zu beenden, halte ich, gelinde gesagt, für sehr tollkühn und für ich will auch keinen Lockdown, Herr Müller. Um das klar zu sagen, nur Sie machen einen Fehler. Sie vermengen Lockdown mit epidemischer Notlage. Die Fortsetzung der epidemischen Notlage bedeutet nicht im Umkehrschluss automatisch, dass es zu einem erneuten Lockdown kommt.
Aber welche Instrumente fehlen Ihnen denn im Moment in Bayern, die Sie nicht umsetzen könnten?
Es geht darum, dass die Instrumente, die jetzt vorhanden sind, auch weiter möglich sind. Nur das ist eben dann nicht mehr der Fall, wenn die epidemische Notlage beendet wird. Vor dem Hintergrund bricht uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir zumindest mal für diesen kommenden Winter, der hoffentlich der letzte sein wird, der schwerpunktmäßig geprägt ist durch die Corona-Pandemie, wenn wir für diese begrenzte Zeit, ich will auch keine Einschränkung oder keine, auch nicht die Möglichkeit der Einschränkung der Freiheitsrechte ad infinitum, aber zumindest, wenn wir für einige wenige Monate diese Möglichkeit den Ländern noch weiter aufrechterhalten, wäre aus meiner Sicht gerade angesichts dieser exponentiellen Entwicklung der letzten zwei, drei Wochen wirklich dringend notwendig.
Herr Müller, wenn wir sagen, dass wir vor harten Wochen stehen und das nochmal ein harter Winter wird, inwiefern werden wir denn dazu übergehen, dass es 2G-Regeln gibt, ähnlich wie in Sachsen?
Ja, ich gehe davon aus, dass das eine immer größere Rolle spielen wird, bundesweit. Und wir in Berlin, ich kann es ja nicht für alle Ministerpräsidenten sagen, aber wir wissen ja schon, dass es in einigen Ländern schon in der Umsetzung ist und bei uns in Berlin eben auch. Und ich glaube auch, dass für Gastronomie, für Kulturveranstaltungen, für bestimmte, was weiß ich, was es für Begegnungsmöglichkeiten gibt, wo viele Menschen zusammenkommen jetzt in den Innenräumen in den nächsten Monaten, dass es wichtig ist, das abzusichern und dass natürlich auch weiterhin die Maske im ÖPNV jetzt bei uns in Berlin wird, demnächst wieder die Maske in der Schule eine noch größere Rolle spielen. Wir haben sie für die Oberschule nie abgeschafft. Wir diskutieren gerade, das auch für die Grundschule wieder zu machen. Also Sie sehen daran, dieser Instrumentenkasten, den wir brauchen und anwenden wollen, Sie wie ich, den haben wir weiterhin und den setzen wir auch um.
Herr Mayer, 2G-Regel auch in Bayern vorstellbar?
Ja, selbstverständlich. Ich habe die Entwicklung ja gerade in manchen Teilen Bayerns kurz geschildert. Auf jeden Fall dringend erforderlich, dass man über die Ausweitung der 2G-Regelung in vielen Gesellschaftsbereichen, in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auch nachdenkt, was insbesondere den Besuch von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen anbelangt. Das ist nicht angenehm, klar, insbesondere für die, die sich nicht haben bislang impfen lassen. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung aus meiner Sicht unverzichtbar.
Und wird das ausreichen für die Eindämmung?
Ja. da bin ich nicht berufen, das wirklich seriös auf die Dauer zu prognostizieren. Ich kann hier nur der Hoffnung Ausdruck verleihen. Ich glaube aber nur, man muss sich die notwendige Flexibilität gerade angesichts dieser außerordentlich dynamischen Entwicklung weiter aufrechterhalten. Und da ist eine Verschärfung von der 3G-Regelung oder der 3G-Plus-Regelung zur 2G-Regelung, wie es auch ja beispielsweise jetzt Österreich getan hat, aus meiner Sicht zumindest mal ein Weg, der eine Perspektive aufzeigt, dass die vierte Welle gebrochen wird.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, die Intensivmediziner sagen, Neuinfektionszahlen von 40.000 heißt 350 bis 400 neue Patienten auf den Intensivstationen. Das wird dann wirklich ein harter Winter. Da muss die Politik aber noch mal nachlegen, oder?
Ja, wir sind bereit, nachzulegen, wo es notwendig ist, keine Frage. Und natürlich gilt unser Hauptaugenmerk jetzt der Situation in den Krankenhäusern. Was besonders besorgniserregend ist, dass auch das Durchschnittsalter der Personen, die hospitalisiert werden, deutlich sinkt. Dass es also auch schwerere Krankheitsverläufe, insbesondere auch bei jüngeren Infizierten, gibt. Und natürlich gilt auch nach wie vor das Gebot der Stunde, dass uns Impfen letzten Endes aus der Pandemie bringen wird. Deswegen muss natürlich gerade angesichts der aktuellen Entwicklung der Druck auch noch erhöht werden, dass sich bisher Impfunwillige oder Impfskeptiker doch jetzt bereit erklären, sich impfen zu lassen.
Auch die Charité warnt vor dem Kollaps der Intensivmedizin. Warum greift die Politik nicht sehr viel härter durch?
Naja, wir greifen ja durch mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und natürlich die 2G-Regel ist wieder ein Baustein. Es gibt nicht den einen Königsweg. Das haben wir nun in den letzten anderthalb Jahren auch gemeinsam gelernt. Sondern viele Maßnahmen müssen ineinander greifen, um gut helfen zu können. Und 2G ist wieder ein Baustein. Maskenpflicht beibehalten oder ausweiten ist ein Baustein. Die Impfung, jetzt auch die Drittimpfung vorantreiben, vor allen Dingen für die Älteren, ist der nächste Baustein. Und das passiert ja auch wieder. Wir haben aber auf der anderen Seite eben auch eine Situation, und darüber sind wir ja froh, dass immerhin jetzt mit einer 70-prozentigen Impfquote, die höher sein müsste oder höher sein könnte, um noch umfassender zu schützen, aber dass wir eben doch längst nicht mehr die dramatische Situation haben mit so viel Verstorbenen wie zu Anfang der Pandemie. Und das ermöglicht uns ja überhaupt erst eben über einen anderen Maßnahmenmix zu sprechen, jenseits eines Lockdowns.
Wenn man sich anschaut, 1,5 Jahre nach Corona sind die Leute wahrscheinlich auch wirklich maßnahmenmüde. Dieser Sommer hat so ein bisschen Entspannung gebracht. Jeder hat wahrscheinlich gedacht, ach ja, jetzt ist vorbei, wunderbar. Hat man da auf die Besonnenheit der Menschen ein bisschen falsch geschaut, dass man jetzt, wo man es wieder anzieht, dass die Menschen eigentlich gar nicht so richtig mitgehen, dass sie immer noch im Kopf haben, eigentlich ist die Pandemie doch vorbei, lass mich in Ruhe damit?
Ich persönlich habe für diese Sichtweise oder für dieses Empfinden eines Großteils unserer Bevölkerung, das ist zumindest mein Eindruck, dass man der Pandemie überdrüssig ist, sehr viel Verständnis. Natürlich ist jeder, wie ich schon gesagt habe, ausgelaugt und der Pandemie müde. Natürlich hätten wir uns jetzt alle anders gewünscht, dass es nicht mehr so einen dramatischen Anstieg der Neuinfektionen gibt jetzt im Zuge der vierten Welle. Aber Herr Müller hat ja vollkommen richtig gesagt, die Pandemie war nie weg. Und das war natürlich gerade über die Sommermonate hinweg auch ein Trugschluss von vielen, die natürlich menschlich nachvollziehbar gehofft haben, dass die ganze Sache jetzt beendet ist und dass wir wieder zum geregelten Leben wie vor Corona zurückkehren können. Aber wir müssen jetzt offenbar, das ist so, nochmal die Zähne zusammenbeißen. Und solche Appelle, die gehen einem ehrlich gesagt wirklich nicht leicht von den Lippen, weil ich weiß, wie die Gemütslage und die Stimmungslage in der Bevölkerung ist. Aber es ist der einzige Weg, wie gesagt, das Impftempo nochmal zu erhöhen und natürlich partiell auch stärkere und restriktivere Maßnahmen anzuwenden. Immer auch bestrebt, sagt es hier auch nochmal ausdrücklich, einen harten Lockdown, wie wir ihn vor einem Jahr ja hatten, am 2. November letztes Jahr, ging er ja los, zu verhindern.
Impfquote ist nochmal das Stichwort. Wie kann man Menschen dazu animieren, sich tatsächlich impfen zu lassen? Also in Österreich hat es jetzt am Wochenende, weil 2G eingeführt wird, einen Ansturm gegeben. Die Leute sind tatsächlich nochmal zum Impfen gegangen.
Ich glaube, da gab es auch.
In Dänemark hat man das mit positiver Motivation versucht und einiges erreicht. Man sieht in Bundesländern, auch wo die Impfquote sehr hoch ist, zum Beispiel in Bremen, dass die Inzidenz sehr niedrig ist wiederum. Also man sieht, Impfen wirkt tatsächlich. tatsächlich. Wie kann man die Menschen dazu animieren, tatsächlich nochmal sich impfen zu lassen?
Naja, es war ja schon auch, das muss man offen sagen, auch ein Stück Druck, der aufgebaut wurde durch die Abschaffung der kostenlosen Tests. Natürlich 2G macht ja auch nochmal deutlich, es wird ungemütlicher und komplizierter, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Da ist ja auch schon ein Druck aufgebaut worden. Aber wir werden weiterhin, auch wie viele Bundesländer es machen, ganz niedrigschwellige Angebote praktisch in jeder Lebenssituation, wo es nur geht, ob in einem Supermarkt oder in einem Kino oder einem Theaterfoyer. Jede Lebenssituation muss genutzt werden, um zu sagen, hier, du kannst dich sofort impfen lassen. Wir haben in Berlin, ich glaube, einige Bundesländer haben das auch gemacht, unsere Impfzentren am Netz gelassen. Auch da kann man praktisch Tag und Nacht hingehen und sich impfen lassen. Und wieder dieser Maßnahmenmix wird nötig sein, um noch eine noch bessere Impfquote zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass zum Schluss vielleicht 10-15% wirklich nicht zu erreichen sind. Das bedeutet aber, wir haben noch 10-15% von Menschen, die wir gewinnen können für die Impfung. Und das müssen wir jetzt auch nutzen.
Es gibt Experten, die sagen, es war ein Fehler, die kostenlosen Tests abzuschaffen. War es das? Weil man jetzt kein besonders gutes Bild hat. Die Leute gehen eben nicht zum Testen. Man weiß eigentlich gar nicht genau,
wo man da steht. Das ist zumindest mal eine These, die ist ernst zu nehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da aber auch eine Mindermeinung auch in der eigenen Partei vertreten, sagt es hier auch ganz offen. Es gibt auch gute Argumente für die Abschaffung der kostenfreien Tests. Aber so ein Stück weit hat sich natürlich schon bewahrheitet, dass die Abschaffung der Kostenfreiheit der Tests dazu führt, dass ein gewisser Teil, die sich testen lassen müssten, sich einfach nicht testen lassen, wegen der damit verbundenen Kosten. Und vor dem Hintergrund, also ich wäre bei diesem Thema, sage ich ganz offen, persönlich, ist meine persönliche Meinung, nicht dogmatisch. Da gibt es für beide Thesen aus meiner Sicht gute Argumente. Und wenn sich wirklich herausstellt, nachhaltig, dass die Testbereitschaft wegen des Wegfalls der Kostenfreiheit deutlich abnimmt, dann wäre ich auch der Auffassung, sollte man überlegen, ob man nicht die Tests wieder kostenlos anbietet.
Kostenlose Tests anbieten ist das eine, 2G-Regel das andere. Aber müssen wir nicht irgendwann, wenn es schlimmer werden sollte, über eine wirkliche Impfpflicht auch nachdenken?
Schweres Thema, weil natürlich man sagt schnell spontan, ja, was spricht eigentlich dagegen, wo wir ohnehin ja davon überzeugt sind, dass das Impfen hilft. Auf der anderen Seite sehen wir eben, dass ja eigentlich gerade in diesen sensiblen Bereichen, wo Menschen beruflich viel mit anderen Menschen zu tun haben, es auch hohe Impfquoten gibt bei der Polizei und im Pflege- und Gesundheitssystem. Und dass aber selbst da ein ganz geringer Teil von Menschen nicht erreicht werden kann. Und jetzt ist die große Frage, über die man wieder trefflich streiten kann, erreiche ich sie wirklich mit einer Impfpflicht oder ziehen die sich dann nicht erst recht zurück und sagen, dann gebe ich diese Situation auf, gehe in einen anderen Beruf, lass mich krank schreiben, wie auch immer. Es ist eine schwierige Situation und im Moment muss ich auch sagen, in der Abwägung bin ich immer noch der Meinung, die Impfpflicht würde nicht viel helfen in diesen Bereichen, aber sicherlich ist das auch eine Sache, wo man aufpassen muss, wo man weiter überlegen muss, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, was ist angemessen und was ist auch gut umsetzbar.
Ist 2G denn schon sowas wie eine indirekte Impfpflicht?
2G ist natürlich, das habe ich erwähnt, eine sehr weitgehende Maßnahme. Es ist aber natürlich noch keine indirekte Impfpflicht. Ich sage das hier auch noch mal ganz deutlich. Ich bin persönlich ein Gegner einer allgemeinen Impfpflicht. Warum? Weil ich der Auffassung bin, dass eine generelle Impfpflicht kontraproduktiv wirken würde, dass sie die, die momentan noch am Zaudern, am Hadern sind, ambivalent sind, eher in den Bereich der Impfgegner verfrachten würde, ist meine persönliche Auffassung. Ich glaube, man muss auch differenzieren zwischen einer allgemeinen Impfpflicht und einer spezifischen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, auch unter ethischen, moralischen Gesichtspunkten. Aber natürlich bleibt es vom Grundsatz her dabei, die Frage, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist seine höchstpersönliche Entscheidung. Aber die hat dann natürlich auch entsprechende Konsequenzen, wie beispielsweise, dass wenn dann die 2G-Regel sehr weitgreifend gilt, diese Person von sehr vielen Möglichkeiten, Restaurantbesuch, Kinobesuch, ausgeschlossen ist. Aber deswegen würde ich beileibe nicht von einer indirekten Impfpflicht sprechen, wenn man die 2G-Regelung flächendeckender einführen würde.
Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat gesagt, Impfen sei aber keine reine Privatsache. Heißt das, man muss doch irgendwie einen Weg finden zu einer Impfpflicht?
Ich würde eher formulieren, der Gesundheitsschutz ist keine Privatsache. Und das muss jeder akzeptieren. Da teile ich die Position, die Sie formuliert haben. Jeder kann sich ja entscheiden. Er kann sich entscheiden, ob er den einfacheren Weg geht mit einer Impfung oder den schwierigen Weg, in dem er von manchen Dingen ausgeschlossen ist oder sich dann in anderen Situationen testen lassen muss. Aber er muss so oder so akzeptieren, dass seine Gesundheit oder auch seine Infektionsgefahr Auswirkungen für andere hat. Und deswegen ist der Gesundheitsschutz nicht Privatsache, sondern für uns alle in einer Gemeinschaft wichtig. Welchen Weg man einschlägt, das ist dann eben umstritten und wahrscheinlich auch zu einem Großteil Privatsache.
Sie haben es gerade angesprochen, dass es durchaus Überlegungen geben sollte, wenn wir über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sprechen. Wie sinnvoll ist das? Das ist ja jetzt die Frage, inwiefern in den Pflegeberufen und gesundheitsbezogenen Berufen eine Impfpflicht eingeführt werden sollte. Ist das gut und auch sinnvoll?
Es ist gut, dass man darüber debattiert, aber auch hier gilt wieder der Satz, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Und ich sage auch ganz offen, gerade angesichts dieser klaffenden Lücke an Intensivpflegekräften in den Krankenhäusern, müssen wir höllisch aufpassen, dass wir die jetzt einen teilweise wirklich menschenunwürdigen Dienst leisten, der unheimlich strapaziös ist, der bis an die Belastungsgrenze und darüber geht, nicht vor den Kopf stoßen. Und vor dem Hintergrund wäre ich, sage ich auch ganz offen, auch bei einer Impfpflicht für das Pflegepersonal, für die Krankenschwestern und Pfleger sehr, sehr vorsichtig, weil ich um Himmels Willen eines vermeiden möchte, dass aufgrund einer berufsspezifischen Impfpflicht für Krankenschwester und Pfleger möglicherweise sich dann, wie Herr Müller schon sagt, dann Personen krankschreiben lassen oder innerlich dann den Dienst quittieren oder andere Gründe finden. Vielleicht dann auch die Dropout-Quote ist gar nicht so gering, gerade auch bei den Pflegekräften kündigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor dem Hintergrund wäre ich auch da sehr zurückhaltend. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es der richtige und der vorzugswürdige Weg ist, mit positiven Anreizen, mit Überzeugung, mit niedrigschwelligen Angeboten, die Personen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, aber per se impfen lassen können, dazu zu bringen, die Impfung geben zu lassen.
Was würden Sie sagen, Impfpflicht für Pflegeberufe? Ist es gut oder ist es nicht gut? Also einerseits haben wir gehört, da ist Vorsicht angesagt. Andererseits geht es ja vor allen Dingen um den Schutz der Kranken oder auch der Pflegebedürftigen.
Aber wir haben da eine deutlich über 90-prozentige Impfquote, das muss man sagen. Und insofern, ich habe es ja eben gesagt, ich bin noch nicht ganz am Ende der Überlegungen, weil ich natürlich auch sehe, wir müssen eigentlich jede Maßnahme ergreifen, die wir nur ergreifen können. Aber die negativen Reaktionen, die Auseinandersetzung, auch die politische Auseinandersetzung, das darf man nicht vergessen, die, glaube ich, würde hart werden bei einer Impfpflicht. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt vorhin angesprochen, nämlich die Akzeptanz der Bürger. Alles, was wir beschließen politisch, ist abhängig davon, ob die Menschen den Weg akzeptieren und mitgehen. Ganz besonders, weil er ja viel auch in den privaten Bereich reinragt. Wie gehe ich bei einer privaten Feier mit dem Thema Corona um? Schütze ich mich? Mache ich einen Test, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht machen müsste? Die Akzeptanz ist wichtig. Und die Politik hat nun über Monate gesagt, wir wollen für das Impfen werben, ohne eine Verpflichtung. Und wieder, denke ich, ist Akzeptanz wichtig. Und deswegen sehe ich auch eine Impfpflicht immer noch kritisch. Und trotzdem, wir wissen, wie schnell sich Dinge auch verändern können, dramatisch sich entwickeln können. Man kann vielleicht auch nicht alles für die Zukunft ausschließen.
Warum ist die Impfquote in den Bundesländern eigentlich so unterschiedlich? Bayern zum Beispiel ist da nicht jetzt der größte Vorreiter.
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, Frau Kolster. Und ganz ehrlich, ich bin da selbst täglich auch am Sinieren. Ich kann es mir selbst auch nicht erklären, warum auch beispielsweise auch in meiner Region wir eine unterdurchschnittlich hohe Impfquote haben. Was natürlich dann auch korreliert, aus meiner Sicht auch mit deutlich höheren Inzidenzzahlen und auch Krankenhausbelegungen. Die Bürgerinnen und Bürger in Bayern sind aus meiner Sicht genauso verständig wie die Bürgerinnen und Bürger Berlins oder Schleswig-Holsteins. Weshalb da die Impfquote so teilweise wirklich auch signifikant auseinandergeht, ist schwer zu erklären. Ich bin da, sage ich mal ganz offen, der falsche Adressat. Vielleicht ist der Freiheitsdrang der Bayern noch ein bisschen größer als der in anderen Bundesländern, aber dies alleine, sagt das ganz offen, kann es auch nicht sein. Also es ist wirklich signifikant und auf jeden Fall interessant festzustellen oder der Frage nachzugehen.
Wie sieht es denn in Berlin aus?
Ganz gut. Wir sind in der allgemeinen Impfquote sind wir im Bundesdurchschnitt. Da sind einige besser und andere schlechter als wir. Wir sind da im Durchschnitt. Wir sind sehr gut, bundesweit Spitzenreiter bei den Drittimpfungen jetzt, bei diesen Boosterimpfungen. Wir haben auch eine ganz gute Quote bei den Kindern und Jugendlichen. Also oder Jugendlichen muss man ja sagen, unter 12 geht es ja noch nicht. Also insofern für eine doch schwierige Situation auch in Berlin mit schwierigen, mitunter Communities, die man auch schwer erreicht, glaube ich, haben wir schon einen guten Fortschritt, ohne dass wir uns zurücklehnen. Es ist nicht so, dass man es nicht noch besser machen kann.
Die Inzidenz in Berlin ist auch 200, also Bundesdurchschnitt ungefähr.
Auch genau, ja, ist Bundesdurchschnitt und so. Also zurücklehnen können wir uns nicht.
Was erwarten Sie sich denn von einer eventuellen Impfmöglichkeit für unter 12-Jährige?
Ich glaube schon, dass das auch angenommen wird. Ich staune ehrlich gesagt, dass wir so bei knapp 50% liegen der über 12-Jährigen, 12 bis 17. Denn man muss ja mal berücksichtigen, wie spät die erst anfangen konnten mit den Impfungen. Und wenn man das wieder im Verhältnis setzt zu der Allgemeinquote von 65-70%, finde ich, ist das erstaunlich gut und schnell angenommen worden. Und insofern glaube ich, da gibt es viele, offensichtlich auch sogar die Kinder schon selbst, die das ja erleben, wie die Situation ist, bis zu den Eltern, die sagen, wenn ich die Chance habe, nehme ich sie auch in Anspruch. Also ich verspreche mir davon tatsächlich viel. Und man darf, ich habe in Berlin bei den 5- bis 15-Jährigen habe ich eine Inzidenz von 450, glaube ich, war es heute.
Ja, wenn man nämlich die Altersgruppen
unterscheidet. Und da sieht man auch, was da los ist. Zum Glück nach wie vor ohne die ganz schweren Erkrankungen. Aber natürlich übertragen Kinder auch oder infizieren sich durch die private Situation.
Ja, und Covid kommt bei Kindern auch vor.
So ja, natürlich. Aber wenn wir da also auch noch mal vorankommen können durch die Zulassung des Impfstoffes, glaube ich, wird das gut angenommen werden.
Ich will noch mal gerne so ein bisschen auf die Suche gehen, warum in Bayern zum Beispiel, aber auch in Sachsen ist es ja ähnlich, die Impfquote dann doch nicht so hoch ist. Gibt es da Verschwörungstheoretiker? Ist die Querdenker-Szene da besonders aktiv?
Ich würde jetzt mal per se sagen, nicht größer als in anderen Bundesländern, zumindest mal was Bayern anbelangt. Ich kann hier, glaube ich, authentischer für Bayern sprechen. Natürlich gibt es auch bei uns einen gewissen Teil, die der Querdenker-Szene angehören, die Verschwörungstheoretiker sind. Würde ich mal so wirklich mit so ungefähr 10% fassen, so was den Anteil anbelangt. Was den Anteil der Impfquote anbelangt, woran es mit Sicherheit nicht liegen kann, das möchte ich schon auch ausdrücklich betonen, das sind die Impfangebote. Also die Landkreise haben wirklich, auch die kreisfreien Städte, herausragendes geleistet in den letzten Monaten, was das Angebot von niedrigschwelligen Impfen anbelangt. Es gab dezentrale Impfbusse in fast jedem Landkreis, wirklich auch sehr gut ausgestattete, qualitativ hochwertig betriebene Impfzentren. Also daran kann es mit Sicherheit nicht liegen.
Aber es ist doch schon auch ein Thema der guten oder negativen Beispiele. Muss man doch nicht drum herum reden. Wir haben in einigen Bundesländern führende AfD-Politiker, die Werbung machen gegen das Impfen. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, gibt es bei Ihnen, bei den Freien Wählern, auch, sagen wir mal, eine Zurückhaltung beim Impfen. Und diese negativen Beispiele hinterlassen auch Wirkung.
Ja, das ist ein Punkt, Herr Müller, Sie sprechen. Ich würde hier auch differenzieren und nicht von den Freien Wählern sprechen, sondern man muss von dem stellvertretenden Ministerpräsidenten sprechen. Das war wirklich ein Schlingerkurs, den der Herr Aiwanger gefahren hat. Er wirbt zwar jetzt formal für das Impfen und empfiehlt auch, sich impfen zu lassen, aber macht keinen Hehl daraus, dass er sich selbst nicht impfen lässt. Und muss ganz offen sagen, das war natürlich auch ein Thema, gerade auch im Bundestagswahlkampf. Da gab es dann auch wieder viele, die sagten, ja, allein die Kritik, die Markus Söder gegenüber Aiwanger angebracht hat, war unangemessen. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe vorher erwähnt, es ist das höchstpersönliche Recht und die höchstpersönliche Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Der Auffassung bin ich auch. Aber wenn jemand dann ein herausragendes Amt innehat, wie das des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des bayerischen Wirtschaftsministers, und dann offen damit kokettiert, sich nicht impfen zu lassen, dann ist es natürlich unter dem Aspekt der Vorbildwirkung aus meiner Sicht wirklich bedenklich. Und auch, hat sich dann ja wieder ein bisschen revidiert. Wie gesagt, formal wirbt Herr Aiwanger auch für das Impfen, aber es ist eine sehr sehr ambivalente Position, die er einnimmt.
Joshua Kimmich kam noch dazu. Herr Müller, wir haben gerade von Schülern gesprochen, aber schauen wir ein bisschen in die Arbeitswelt. 3G würde sich der ein oder andere Arbeitgeber sehr gerne auch wünschen. Er darf aber seine Angestellten auch gar nicht danach fragen, ob sie nun geimpft sind oder nicht. Selbst wenn die sich morgens testen, dann darf er eigentlich gar nicht danach fragen, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Braucht es da nicht eine bundesweite Regelung, ein Gesetz?
Muss ich zugeben, würde ich mir wünschen, ja. Das wäre mir sehr wichtig, weil wir das ja doch sehen. Auch wieder, wenn wir uns andere Lebensbereiche angucken, was muten wir Studenten, Kindern zu, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, was haben wir da alles für große Auflagen? Und in der Arbeitswelt gibt es millionenfache Begegnungen und wir lassen manches da zu. Und das würde, wie ich glaube, sehr helfen, wenn wir da entweder diese Auskunftspflicht hätten oder tatsächlich auch verpflichtendere Regelungen für 3G, 3G+, wie auch immer. Da gibt es noch viele Möglichkeiten. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt auch bei den Ampelkoalitionären eine Rolle spielt, dass so etwas auch mit berücksichtigt wird.
Hätte man das nicht schon viel früher auch mal einführen müssen? Denn es gibt ja viele Arbeitgeber, die sich das durchaus auch wünschen.
Das stimmt. Es gibt aber auch wiederum viele Arbeitgeber, die genau gegenteiliger Auffassung sind. Aber das enthebt die Politik nicht der Verantwortung, dass man sich natürlich dazu positionieren müsste. Ja, bin ich der Meinung. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch keine Parteipolitik mit reinbringen. Das habe ich ja zugesagt. Aber es wäre natürlich dann die Aufgabe des jetzt geschäftsführenden Bundesarbeits- und Sozialministers gewesen, des Kollegen Heil, hier mal einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Das hat er bislang nicht gemacht. Ich bin, Herr Müller, auch Ihrer Meinung. Ich wäre für eine Auskunftspflicht. Ich glaube, dass dies nicht unverhältnismäßig und nicht überzogen wäre, wenn man hier die Arbeitgeber in die Möglichkeit versetzt, wirklich auch verpflichtend von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erfahren, wie denn der Impfstatus ist. Das ist kein übergriffiger Akt und nicht unverhältnismäßig, was den Eingriff in die Persönlichkeitssphäre anbelangt. Aber leider hat Hubertus Heil bislang keinen diesbezüglichen Gesetzentwurf vorgelegt.
Wir sind schon am Ende der Sendung, Herr Müller. Zum Schluss noch mal die Frage. Die Pandemie hat staatliches Handeln in einer Form erforderlich gemacht, die wir bisher eigentlich so nicht kannten. Es gab Einschränkungen auch der Grundrechte. Dagegen gibt es natürlich an vielen Stellen auch massiven Widerspruch. Hat sich das System grundsätzlich bewährt?
Unser föderales System, in dem wir, doch würde ich so sagen, das ist nicht immer einfach gewesen. Wir haben bestimmt auch Fehler gemacht oder zu spät reagiert. Ja, in einer weltweiten Krisensituation und Ausnahmesituation macht man vielleicht auch Fehler. Und unterm Strich, auch wenn wir international uns das angucken und vergleichen, sind wir gut mit der Situation umgegangen, haben vielen Menschen helfen können und ganz besonders natürlich auch, was Wissenschaft und Forschung und Medizin geleistet hat in unserem Land, ist eigentlich beispielhaft. Und insofern glaube ich, wir haben die Möglichkeiten genutzt, die wir nutzen konnten.
Ist das in der liberalen Demokratie schwerer als zum Beispiel in der Autokratie? Die Chinesen belächeln uns hier an der einen oder anderen Stelle.
Waren aber auch nicht immer erfolgreicher.
Sie waren nicht erfolgreicher und auch zentralistisch organisierte Staaten waren nicht per se erfolgreicher. Wenn ich nach Frankreich blicke oder nach Großbritannien blicke, also ich halte es immer für etwas vorschnell zu sagen, naja, wegen des Föderalismus sind wir nicht so gut durch die Krise gekommen. Trotz dieses dramatischen Anstiegs der Infektionen der letzten Wochen bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, Deutschland ist in den letzten 1,5 Jahren gut durch die Krise geführt worden. Von der Bundesregierung, sage auch ganz offen, Herr Müller, auch von den 16 Bundesländern. Es war nicht immer einfach, es hätte manches besser laufen können. Es wird im Nachhinein viele berechtigte Beschwerden geben, dass an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht wurden. Aber Fehler haben alle gemacht, auch alle anderen Länder. Und vor dem Hintergrund wehre ich mich immer so gegen diesen Pauschalvorwurf, die Politik hätte versagt beim Krisenmanagement, egal auf welcher Ebene. Wir haben insgesamt Deutschland gut durch die Corona-Pandemie bislang geführt. Allein wenn ich mir schon die Anzahl der Toten an...
Wie wird es Weihnachten sein? Werden wir Weihnachten im Lockdown verbringen?
Ich hoffe, dass der Lockdown zu vermeiden sein wird. Und ich bin mir auch relativ sicher, sage ich es ganz offen, man darf hier natürlich auch immer sich nie zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber mein Eindruck ist der, dass alle ernsthaften und vernünftigen politischen Kräfte der Auffassung sind, dass ein erneuter Lockdown zu verhindern sein muss.
Weihnachten im Lockdown, Herr Müller, geht das?
Ich glaube, glaube das nicht, dass wir einen Lockdown haben werden. Ich glaube, die Politik wird alle anderen Maßnahmen ausschöpfen, jenseits so eines harten Eingriffs. Und ich glaube, auch ein Lockdown würde kaum noch akzeptiert werden.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese angeregte Diskussion. Ich glaube, das Thema wird uns leider noch eine ganze Weile begleiten. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen an dieser Stelle sehen Sie die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.